Meine Damen und Herren, es ist wieder Samstag, es ist wieder Zeit für den Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Lebels und wir sind heute angelangt bei Episode Nummer 24, die den Titel trägt Pille geschluckt, Ursache behoben? Fragezeichen. Zum Beginn dieser Episode möchte ich kurz was zu einer Sache sagen, die mehrere Leute schon gefragt haben, die mehrere Leute brennend interessiert, und das ist die Frage, wie man Laktoseintoleranz natürlich beheben kann. Also Laktose ist eigentlich etwas, was in unserem Körper gar nichts verloren hat. Wir werden als Babys, oder hoffentlich sind die meisten von euch, gestillt worden als Babys. Im besten Falle so ein Jahr, da produzieren wir Laktase. Das ist ein Enzym, was den Milchzucker spaltet. Die Laktose, und danach ist eigentlich Ende. Ja, wenn die Mutter abstillt, dann wird auch diese Laktase, dieses Enzym im Körper eigentlich abgebaut. In Japan zum Beispiel ist das der Fall, da wird eigentlich überhaupt gar keine, oder vor einigen Jahrzehnten war das noch so, wurde gar keine Kuhmilch, gar kein Käse konsumiert. Und da hatten die Menschen auch keine Laktase mehr im Körper. Also das ist eigentlich der natürliche, gesunde Zustand. Laktoseintoleranz ist eigentlich der gesunde Zustand. Wir sind eigentlich nach diesem Stilljahr nicht mehr in der Lage, Milchzucker aufzuspalten, weil es einfach von der Natur nicht vorgesehen ist. Es ist nicht vorgesehen, dass wir Kuhmilch trinken, dass wir Käse essen und so weiter. Ich habe das in der letzten Folge schon mal gesagt. Da sind hormonelle Wachstumsfaktoren drin, die dazu da sind, Kälber großzuziehen in kurzer Zeit und die schnell wachsen zu lassen und Gewicht zulegen zu lassen. In unserem Körper hat Kuhmilch nichts verloren. Und deswegen ist der gesunde Zustand eigentlich, dass wir die Laktose nicht spalten können, dass wir diese Laktase im Körper nicht haben. Es wird wahrscheinlich, das ist eine gute Frage, es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn man sich um die Darmschleimhaut kümmert, dass das bei Bedarf auch wieder produziert wird. Aber das müsste man echt mal testen. Ich habe es noch nicht gemacht, ja, bei jemandem, der laktoseintolerant ist. Aber es ist eigentlich der natürliche, normale Zustand. Jetzt zum eigentlichen Thema der Folge. Ja, wir liegen in Deutschland auf Platz 1. Wir geben jährlich 551 Euro pro Kopf für Medikamente aus. In keinem anderen Land der Welt wird mehr für Pillen ausgegeben als bei uns hier in Deutschland. Ja, und da muss man sich immer als allererstes mal fragen, wer bezahlt das eigentlich? Ja, wenn ihr gleich die Umsätze hört von den einzelnen Medikamenten, da muss man sich irgendwann fragen, das sind Gelder in Höhen, in Summen, wie man sich die überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und da muss man fragen, wer finanziert das eigentlich? Wer finanziert eigentlich diese Industrie? Und warum nimmt das Jahr für Jahr zu? Sollte es nicht eigentlich so sein, dass diese Industrie dafür sorgt, dass wir gesund werden? Sollte es nicht eigentlich abnehmen? Sollten die Krebserkrankungen, die monatlichen, nicht eigentlich abnehmen, seitdem man zum Beispiel in den 70ern aus Amerika den War on Cancer, den Krieg gegen den Krebs ausgerufen hat? Seitdem steigen die Krebszahlen jährlich. Exorbitant. Irgendwas läuft hier also grundlegend falsch. Wir rennen bei jeder Gelegenheit, rennen wir zum Arzt. Ja, wir lassen uns Medikamente verschreiben, wir sind in einem Hamsterrad drin, wo wir es uns überhaupt gar nicht leisten können, krank zu sein. Wo unser Körper uns gar nicht sagen darf, hey, mach mal eine Pause. Wo du Fieber hast, wo wir Schnupfen haben, wo wir Husten haben, wo wir leider manchmal schwerere Symptome haben. Gehen wir zum Arzt und der Schnupfen, der darf gar nicht da sein, der soll sofort weg sein. Ja, der Körper redet nicht mit uns, der soll bitte wieder weg sein, so schnell wie es geht. Diese Symptome sagen uns etwas. Der Körper versucht zu entgiften, versucht sich gewissen Dingen zu entledigen. Ja, aber das hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Die meisten Menschen gehen zum Arzt und glauben, dass ihnen da geholfen wird. Ist nichts Verwerfliches dran, ist nur leider sehr, sehr naiv, wenn man schon einige Jahre auf dieser Welt verbracht hat. Die meisten glauben immer noch, ich gehe da hin zu den Menschen im weißen Kittel und der hat sich jahrelang mit dem Körper beschäftigt, der kennt Fachausdrücke und oh, der weiß alles, der weiß Dinge, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, die ich nicht mal im Ansatz verstehen könnte. Ja, und der verschreibt mir eine Pille und dann wird alles gut. Manche Menschen, die sind sogar, die gehen zum Arzt und dann gibt es manchmal Ärzte, die sagen, nein, ich verschreibe ihnen kein Antibiotikum. Und dann sind die Leute sauer. Sagen, ja, ich bin dahin und der hat mir nichts verschrieben. Da sind die enttäuscht, die Leute. Ich glaube, da steht, ich glaube nicht, ich weiß, dass es so ist, dass da ein größerer psychischer Zusammenhang, ein seelischer Zusammenhang hintersteckt. Die meisten Menschen wollen einfach immer noch gerne die Verantwortung abnehmen und nicht nur abgeben und nicht nur in diesem Bereich. Ja, viele Menschen tendieren dazu, nicht bei sich selbst hingucken zu wollen. Sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen, sondern die Lösung im Außen zu suchen. Medikamente sind eine Lösung im Außen. Jemand kommt und sagt, ja klar, nehmen Sie das mal eine Woche, dann ist es weg. Ja, und wenn wir da nicht hinkommen, meiner Meinung nach, als Gesellschaft, dahin zu schauen, warum wir die Verantwortung nicht übernehmen wollen, dann wird dieses System, dieses kranke System weiter bestehen bleiben und wir werden da nicht ausbrechen und auch als Gesellschaft keinen Schritt nach vorne machen können. Und dieses System ist wirklich ein monströses System. Ja, wir glauben, wir gehen dahin und uns wird geholfen und nach ein paar Tagen ist man das Problem los. Weit gefehlt, weil in der heutigen Folge habe ich mir überlegt, weil es auch eigentlich gut zusammenpasst mit der letzten Folge, Herz-Kreislauf und so weiter, dass wir mal die Top 10 Medikamente, nicht alle von den 10, aber ein paar aus den Top 10 mal beleuchten. Welche Medikamente werden eigentlich am meisten verkauft, am meisten verschrieben? Wie viel Umsatz wird damit gemacht? Und der Kern dieser Folge ist, wie wirken diese Medikamente? Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Menschen nehmen Dinge, ohne zu wissen, A, was drin ist und B, wie es wirkt. Hat der Arzt verschrieben, wird schon in Ordnung sein. Und alles, was danach passiert, wird mit dem Medikament nicht mehr in Zusammenhang gebracht. Und das ist der Entwicklungsstand von einem Baby. Dinge nicht zu hinterfragen, die Verantwortung nicht zu übernehmen und nicht hinschauen zu wollen. Über allem steht erst, wir fangen mal an mit Antibiotika. Antibiotika kennt jeder. Jeder dritte Erwachsene nimmt mindestens einmal im Jahr ein Antibiotikum. Jedes zweite Kind von den 3- bis 6-Jährigen mindestens einmal im Jahr Antibiotikum. 34 Millionen Verordnungen allein im Jahr 2019. Das ist ein Umsatz von 766 Millionen Euro. Die Zahlen kann man mal wirken lassen. Antibiotika sind ein Mittel gegen bakterielle Geschehnisse, nennen wir es mal Erreger. Es sind keine Erreger, wie gesagt, die von außen kommen. Bakterien entstehen in unserem eigenen Gewebe, das im pH-Wert kippt und vergiftet. Und die gehen gegen alles vor, was sich Bakterium nennt in unserem Körper. Wir haben jetzt schon sehr oft über den Darm gesprochen und wie viele lebensnotwendige bakterielle Stämme dort leben. Nehmen wir ein Antibiotikum, sind alle dieser Bakterien, alle dieser Stämme tot. Die sind weg danach. Das ist wie so ein Battlefield im Krieg nach einer Schlacht. Da bleibt ein Riesenlazarett zurück. Unser Darm hat danach so gut wie keine Besiedlung mehr. Und angenommen, das war ein Mensch, der eine sehr gesunde Darmbesiedlung hatte von den Bakterien her. Der muss jetzt hingehen und danach muss der die Darmkulturen wieder aufbauen. Macht das irgendwer? Die wenigsten Menschen. Menschen, die sich freiwillig ein Antibiotikum verschreiben lassen, sind nicht die Menschen, die sagen, na klar, ich führe Darmbakterien zu, ich schaue, dass mein pH-Wert wieder in Ordnung kommt, ich ernähre mich logischerweise wieder gesund, pflanzlich und sorge somit dafür, dass die Darmkulturen sich da aufbauen können. Das braucht mitunter ein Jahr. Ein Jahr, bis im Ansatz wieder die Darmbakterienbesiedlung herrscht, die vorher geherrscht hat. Und das heißt nicht, dass die zwangsweise gesund ist, ne, bei den Leuten. Es gibt Menschen, die gehen zum Arzt. So viele Fälle bekomme ich mit. kommt ein Kind, hat Husten, Husten geht nicht weg, Antibiotikum. Die machen gar kein, die testen gar nicht mehr, ob es irgendein bakterielles Geschehen ist. Testen die gar nicht mehr. Vollkommen egal. Könnte auch was anderes sein, könnte auch ein Pilz sein. Gerade jetzt, ja, in dieser Maskenzeit, wo Leute den Abfall unter der eigenen Maske wieder einatmen und so weiter. Super Milieu für Pilze. Können sich ganz schnell im Lungengewebe ansiedeln. Egal, machen wir Antibiotikum. Das ist mitunter so absurd und das ist eine Verletzung der Pflicht der Ärzte, weil die verschreiben sich eigentlich, die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ja, nimm mal Antibiotikum 2 Wochen. Und ich weiß überhaupt gar nicht, ob es ein bakterielles Geschehen ist. Ja, es gibt immer einen Weg dahin. Bis zu dem Punkt, wo wir ein Antibiotika nehmen müssen, da ist ganz, 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 ganz viel schiefgelaufen. Und es gibt Notsituationen, da sind Antibiotika gut. Ja, wenn man zum Beispiel von einer Sepsis spricht, ne, von einer Blutvergiftung, einer bakteriellen. Aber da gibt es natürlich auch eine Vorgeschichte, die dahin führt, wo ganz, ganz viel Verantwortung liegen gelassen wurde auf dem Weg. Aber in so Notfällen, um das Leben zu retten, macht es mitunter Sinn in speziellen Situationen. Aber nicht 34 Millionen Mal im Jahr, wie in 2019, bei Leuten, die mit einem Schnupfen und ein bisschen Husten zum Arzt kommen. Auf Platz 1 unserer Hitlist liegt Ibuprofen. Ibuprofen wird 25,3 Millionen Mal im Jahr verschrieben. Ibuprofen, weiß glaube ich jeder, ist bekannt wie der bunte Hund, ist ein Schmerzmittel. Was ist eigentlich ein Schmerzmittel? Ja, Schmerz ist ein Zeichen unseres Körpers, zu sagen, hier liegt eine Disbalance vor, es gibt hier ein Problem. Deswegen meldet unser Nervensystem einen Schmerz an unser Hirn und wir nehmen den Schmerz wahr. Ein Schmerzmittel geht jetzt hin und blockiert die Schmerzrezeptoren in unserem Nerv. Die sind jetzt belegt. Das heißt, der Schmerz ist nie weg. Wir nehmen den nur nicht mehr wahr. Das heißt, man hat Kopfschmerzen, sagt, oh, muss ich mal schnell eine Ibu einwerfen. Das ist das beste Beispiel. Kopfschmerzen, ah, die müssen weg. Ibuprofen, ah, sind weg. Nee, sind nicht weg. Die sind weiterhin da. Nur man empfindet den Schmerz nicht mehr. Wenn die Wirkung von diesem Schmerzmittel nachlässt, kommt er meistens doppelt und dreifach zurück. Ein Medikament an sich, so wie Ibuprofen, ist immer ein Gift. So arbeitet diese Industrie. Das sind Gifte in geringen Dosen, die uns nicht direkt umbringen, sondern die ein Symptom unterdrücken. Und Gifte in unserem Körper muss unsere Leber abbauen. Und Ibuprofen chronisch zu nehmen, und das sind nicht wenige Menschen. Ja, das kann man, also bei 25,3 Millionen Dosen im Jahr, kann man sich das ausmalen. Das sind nicht wenige Menschen, die chronisch Ibuprofen nehmen. Das ist wie täglich Alkohol trinken. Täglich. Das weiß jeder. Das könnte ein Problem werden für unsere Leber. Genauso ist es bei Medikamenten, mit den Giften aus den Medikamenten. Unsere Immunzellen in der Leber, die Kupfersternzellen, die Gifte entsorgen, sagen wir mal, sterben dabei ab. Und unsere Leber ist extremst belastet. Unsere Leber hat ganz viele andere Aufgaben, die im Vitaminbereich liegen, die im Aufbau von Proteinen zum Beispiel liegen, die im Aufbau, da kommen wir gleich noch zu, von Fetten dienen. Liegen, nicht dienen. Und wenn wir uns Medikamente reinschmeißen tagtäglich, dann wird unsere Leber A vergiftet mit der Zeit und B hat die keinen Raum mehr für die anderen Aufgaben im Stoffwechsel. Und das wird immer zu einem großen Problem von unserem Körper. Ibuprofen zum Beispiel greift auch extrem die Schleimhäute im Magen an. Ja, überall, wo Schleimhaut ist, im Magen, im Dünndarm, Nase-Mundbereich extremst. Ja, und Blutungen im Magen sind da sehr, sehr häufig. Sehr, sehr häufig. Ja, die frisst quasi die Schleimhäute. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, über den Magen. Die Schleimhäute produzieren. Einmal wird da die Magensäure produziert, die Nahrung zersetzt, aber da wird auch der extrem basische Schleim produziert, der dann wieder gegenpuffert und unsere Magenschleimhaut vor der eigenen Säure schützt. Ibuprofen greift diese Zellen jetzt an, sodass dieser basische Puffer nicht mehr produziert werden kann, nicht mehr in ausreichendem Maß und dann werden die Zellen angegriffen. Ganz häufig bei Ibuprofen chronisch, bei chronischem Missbrauch. Blutungen im Magen kann man immer gut erkennen an schwarzem Stuhl, weil es dann oben im Magen blutet. Und der oxidiert auf dem Weg, das Blut oxidiert auf dem Weg durch unseren Magen-Darm-Trakt zum Ausgang hin und dann ist er am Ende schwarz. Sehr häufige Nebenwirkung ist auch zum Beispiel Tinnitus. Ja, Tinnitus ist etwas, da haben Menschen ein großes Fragezeichen, aber das ist nichts anderes. Ja, unser Ohr funktioniert so, da ist eine Flüssigkeit in unserem Ohr, die Schwingungen wahrnimmt und die Schwingungen werden ans Nervensystem weitergeleitet. Und dann nehmen wir Töne wahr, nehmen wir Frequenzen wahr. Und die werden genauso geschädigt durch solche Mittel. Oder zum Beispiel Wasserknappheit, auch ganz einfach. Wenn diese Flüssigkeit nicht mehr, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, beim Blut, wenn diese Flüssigkeit im Ohr nicht mehr perfekt zusammengesetzt ist, nicht mehr genügend Wasser hat, dann wird es auch zu Schwierigkeiten im Hörverhalten kommen, beziehungsweise zu Tinnitus. Ja, das sind auch nervale Schäden, die so ein Mittel bei chronischem Missbrauch verursacht. Und dann hat man die ganze Zeit 24/7 diesen fiependen Ton im Ohr. Ist schlimm, möchte ich mir nicht vorstellen, darunter zu leiden. Aber ist natürlich so wie alles heilbar. Auf Platz 2 befindet sich mit 19,7 Millionen Dosen Levothyroxin. Das sind Schilddrüsenhormone. Ja, wir haben darüber gesprochen in der Hormonfolge. Ich habe gesagt, dass von 10 Leuten mindestens einer. Und ich habe es nochmal gecheckt, es sind definitiv mehr Leute, es sind schon fast 3 bis 4 von 10, die unter einer Schilddrüsenerkrankung leiden. Und dementsprechend ist das zweitmeist verkaufte, verschriebene Medikament mit 19,7 Millionen Dosen sind Schilddrüsenhormone. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Wir haben über die Schilddrüse in der Hormonfolge gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann sich jetzt nochmal anhören. Unsere Schilddrüse produziert Hormone, ein Speicherhormon und ein aktives Hormon. Und Menschen, die eine Schilddrüsenerkrankung haben, können keine Schilddrüsenhormone mehr produzieren, beziehungsweise nur noch ganz wenig. Und dann müssen die über Tablettenform eingenommen werden. Und diese Tabletten sind übrigens nicht gleichzusetzen mit dem körpereigenen Hormon. Auf Platz 3 befindet sich, haben wir auch schon oft thematisiert, gerade in der letzten Folge noch, und dem Zuhörerbericht vom René, Pantoprazol. 18,3 Millionen Dosen. Wir haben jetzt schon öfters darüber gesprochen, wie einfach das ist, Sodbrennen zu beseitigen. Nämlich indem man Wasser trinkt, indem man Alkohol, Kaffee, Cola, Fanta, Sprite, zuckerhaltige Lebensmittel, Weißmehl und so weiter weglässt und basisch isst, pflanzlich basisch isst. Dann wird man kein Sodbrennen mehr haben. Und Pantoprazol ist genau das Gleiche, ähnlich wie Ibuprofen. Ja, die Säure wird einfach geblockt, diese Zellen der Schleimhaut werden aus dem Spiel genommen. Und das ist eine große Kaskade von Konsequenzen, die danach folgt. Ganz, ganz einfach durch Ernährungsumstellung, durch Wassertrinken zu regeln. Platz 4, da werden wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, das ist sehr interessant. Ramipril. 17,3 Millionen Dosen jährlich. Also wir sind jetzt beim vierten Medikament und wir haben 25,3 Millionen, 19,7, 18,3, 17,3 Millionen Dosen jährlich. Also wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Einfach nur mal, um zu verstehen, wie viele Menschen in diesem Land unter medikamentösem Einfluss stehen, chronisch. Ramipril ist ein ACE-Hemmer und bewirkt eine Blutdrucksenkung. Jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, was ACE ist und wie dieses System funktioniert. Wir haben in der Hormonfolge darüber gesprochen, was unsere Niere macht. Unsere Niere regelt den Blutdruck. Die gibt den Startschuss mit einem Hormon, was Renin heißt. Jetzt kommt ein Protein aus der Leber dazu, das heißt Angiotensin, und ACE aus der Lunge. ACE ist ein Enzym. Das heißt Angiotensin Converting Enzyme. Das konvertiert das Angiotensin aus der Leber zu Angiotensin 2. Also Niere, Renin. Ja, die Niere sagt, ich will jetzt hier den Druck erhöhen. Ich brauche mehr Wasser. Ich habe nicht genügend Wasser hier. Wir brauchen mehr Druck. Angiotensin aus der Leber, dieses Enzym aus der Lunge, ACE. Daraus wird Angiotensin 2. Angiotensin 2 bewirkt, jetzt sind wir wieder in unserer Blutbahn, ein Zusammenziehen der Blutgefäße. Und ein Zusammenziehen der Blutgefäße heißt immer, der Druck steigt. Kann man sich einfach vorstellen, wenn man ein Rohr hat, was 10 Meter breit ist, da fließt eine Flüssigkeit durch, herrscht ein anderer Druck, als wenn die gleiche Flüssigkeit in einem Rohr langfließt, was nur 5 Meter breit ist. Dann wird der Druck steigen. Und genauso ist das in unserem Blutgefäß. Unsere Niere schüttet dann unser Hormon Aldosteron aus und das bewirkt eine Wasser- und eine Natrium-Wiederaufnahme in der Niere, ja, um den Blutdruck wieder sinken zu lassen. Jetzt kommt unser ACE. Das Ramipril, das Medikament, was das macht, ist, das blockt das ACE aus der Lunge, sodass dieser Ablauf gestört wird. Das Enzym wird jetzt einfach ausgeschaltet, was aus Angiotensin, dem Protein aus der Leber, Angiotensin 2 macht. Das heißt, die Blutgefäße ziehen sich nicht zusammen, der Druck steigt nicht, die Niere schüttet kein Aldosteron aus und es wird kein Wasser und kein Natrium zurück aus der Niere in den Blutkreislauf gebracht. Dieser Eingriff, und Menschen nehmen das chronisch, die werden mit Bluthochdruck diagnostiziert, vielleicht schon mit 30 Jahren, wir haben letztens darüber gesprochen, 140:90, Bluthochdruck, 60 Jahre lang ACE-Hämmer. Das passiert unzählige Male. 140:90 ist kein Bluthochdruck. Und man kann auch Bluthochdruck ganz im Handumdrehen, kann man das heilen. Nein. Die meisten Menschen, sind wir wieder beim Thema Verantwortung, schauen sich nicht an, wie funktioniert mein Körper, was nehme ich da eigentlich, wo sind die Ursachen? Und die gehen im Glauben zum Arzt, dass der Arzt die aufklärt. Macht der Arzt nicht. Weil viele Ärzte mitunter die Zusammenhänge selber nicht kennen. Weil sie studiert haben, weil sie indoktriniert sind. Die kennen die Zusammenhänge nicht. Das hört sich absurd an, es ist so. Ich habe diese Erfahrung unzählige Male gemacht. Und das System selber zeigt das ja. Das geht ja immer weiter. Ja, es wird ja, die Verschreibung pro Jahr, die wird ja immer höher. Ja, die Menschen kriegen immer mehr Bluthochdruck, dadurch das, was wir essen, durch den Lebenswandel. Ja, und dann wird so jemand auf diesen ACE-Hämmer gesetzt. Unsere Niere, also jetzt um es mal zu sagen, auch die Auswirkung von diesem Medikament, unsere Niere, wenn jetzt jemand keinen ACE-Hämmer nimmt, macht unsere Niere immer das. Die sieht, oh, ist zu wenig Wasser da, wir nehmen wieder Wasser auf. Aber das passiert jetzt nicht mehr unter Einfluss von diesem Hämmer. Es macht unsere Niere nicht mehr und geht mitunter ganz, 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 ganz viel Wasser verloren. Unser Herz wird künstlich flach gehalten im Druck. Das will pumpen, das will den Druck erhöhen, weil es eigentlich den Befehl bekommt, kann es aber nicht, weil ACE gehemmt wird. Ja. Führt zu ganz, ganz vielen. Das ist ein absoluter Teufelskreis. Absoluter Teufelskreis. Wassereinlagerungen zum Beispiel nach jahrelangem Missbrauch. Logisch, haben wir letzte Folge darüber gesprochen. Das Herz kann nicht mehr in hohen Drücken schlagen. Ja, das heißt, Flüssigkeit versackt im Gewebe. Unser Kreislauf ist nicht mehr am Laufen. Der Druck vom Herzen wird nicht mehr aufgebaut, den das Herz brauchen würde, um diese Flüssigkeit durch unsere Systeme zu pumpen. Geht nicht mehr, wird ja künstlich auf 120:80 gehalten. Ein verlangsamter Stoffwechsel. Alles, was damit einhergeht, ist immer eine Kaskade. Der Herzdruck wird künstlich im Keller gehalten. Unterblutdruck, Wassereinlagerung. Ein verlangsamter Stoffwechsel, genau aus dem gleichen Grund, weil unsere Flüssigkeit nicht mehr durch unser System gepumpt wird. Ja, es kommt zu Reizhusten, es kommt zu Schwindel, ja, weil die Leute immer in unteren Drücken unterwegs sind. Es ist absurd. Es ist absolut absurd. Und die Lösung wäre so einfach. So einfach. Auf Platz 5 liegt Metoprolol mit 17 Millionen Dosen jährlich. Wir sind immer noch in der Region. 17 Millionen Dosen. Das ist ein klassischer Beta-Blocker. Hat auch jeder schon mal gehört. Niemand weiß, wie Beta-Blocker wirken. Das ist auch das Beste. Immer man geht zum Arzt, man kriegt Beta-Blocker verschrieben. Haben Sie Bluthochdruck, nehmen Sie mal Beta-Blocker. Da fragt keiner, wie funktionieren denn die? Was haben die für Nebenwirkungen? Was machen die mit meinem Körper? Mm-mm. Da ist man zufrieden. Ah, ich war beim Arzt, hat Bluthochdruck. Der Arzt hat den Bluthochdruck diagnostiziert und der löst auch mein Problem. Beta-Blocker. Unser Herz hat Rezeptoren, Beta-Rezeptoren. Das sind die Rezeptoren, an die zum Beispiel, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, Adrenalin aus unserer Niere andockt. Erinnert euch, in Stresssituationen schütten wir Adrenalin aus, was dafür sorgt, dass unser Herz schneller schlägt, mit höherem Druck schlägt, dass sich unsere Gefäße eng stellen, wie eben auch. Die stellen sich eng, damit der Druck erhöht wird. Die Verdauung wird ausgesetzt, unser Immunsystem wird ausgeschaltet. Weil, wenn wir in Stresssituationen sind, dass die körperliche Reaktion die ist, die stattfinden muss, um uns reaktionsfähig zu machen in Stresssituationen. Ja, natürlich sind 90% der Stresssituationen heutzutage keine wirklichen Stresssituationen, sondern selbst kreiert durch das Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Diese Beta-Rezeptoren im Herz gehören dem Sympathikus an. Unser Nervensystem ist aufgeteilt in Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus ist derjenige für die Stresssituation, für die Fight-Mode, für die Flight-Mode, ne? Kämpfen, flüchten. Der parasympathische Anteil ist der regenerative, der entspannende Anteil. Diese Beta-Rezeptoren gehören jetzt dem Sympathikus an und normalerweise würde unser Adrenalin, das Hormon aus der Niere, würde da andocken. Ja, dann wird der Sympathikus erregt und der Sympathikus, die alle Nerven, die dem Sympathikus angehören, lösen genau das aus, was ich gerade erklärt habe, ne? Um den Blutdruck steigen zu lassen. Gefäße werden eingestellt und so weiter und so fort. Dieses Medikament, Metoprolol, geht nun hin und macht was? Es blockt einfach die Rezeptoren. Super. Problem gelöst, oder? Patient hat keinen Bluthochdruck mehr. Gehen Sie mal nach Hause, ich hab Ihr Problem hier gelöst. Das heißt, das Herz, der Körper will eigentlich den Blutdruck steigern, kann es aber auch hier nicht, weil die Rezeptoren einfach von einem Medikament, von einem chemischen Molekül geblockt sind. Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, ein verlangsamter Herzschlag, Atemnot, gerade im Sport, nicht ungefährlich, wenn man auf Beta-Rezeptoren ist und Sport machen möchte. Ja, vollkommen klar, weil unser Herz halt nicht mehr in höheren Drücken wirklich schlagen kann. Und die brauchen wir, wenn wir körperlich belastet werden, um mehr Sauerstoff aufzunehmen und den zu den Muskeln zu transportieren und an alle Zellen. Erektionsprobleme, auch ganz interessant. Da gibt es viele Männer, die sagen, nee, keine Beta-Rezeptoren, keine Beta-Blocker, die verursachen Erektionsprobleme. Warum ist das so? Weil der Penis ein Schwellkörper ist. Das ist ein Schwellkörper, in den im Falle einer Erektion Blut einströmt. Geht nicht mehr jetzt. Warum nicht? Korrekt, Herz hat keinen Druck mehr. Deswegen Erektionsprobleme. Also die Kaskade, die Folgen, die so ein Konsum hat von solchen Medikamenten, sind unglaublich. Immer vergegenwärtigen. Wir versetzen unseren Körper in einen Scheinzustand. Wir hindern diesen Muskel, dieses System daran, seine Arbeit zu tun und den Druck zu erhöhen. Man muss sich um den Blutdruck kümmern. Warum ist er erhöht? Dafür gibt es Gründe. In allererster Linie liegt es mal am Wasserhaushalt. Dann kommt der Zucker dazu, dann kommt der Alkohol dazu, dann kommt das Rauchen dazu, dann kommen tierische Lebensmittel dazu. Alles über den Lebenswandel und die Ernährung zu regeln. Zu 1000%. Platz 6, jetzt gehen wir vom Herzen weg, jetzt kommen wir zu Cholesterinsenkern. Werden auch umhergeworfen wie Smarties. Simvastatin, 14,4 Millionen Dosen. Ein Cholesterinsenker. Was ist Cholesterin? Fettfolge, haben wir schon darüber gesprochen. Es gibt zwei verschiedene Cholesterine. Einmal das HDL, das High Density Lipoprotein, also eins mit einer hohen Dichte. Und einmal das LDL, das Low-Density-Lipoprotein. Und es gibt genau einen Unterschied zwischen den beiden. HDL transportiert Fette aus der Blutbahn weg zur Leber zum Abbau und LDL transportiert sie in die Blutbahn. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, LDL erhöht unser Blutfett und HDL verringert unser Blutfett. Warum haben wir zu viel LDL? Relativ logisch, weil unsere Leber verfettet ist, weil wir zu viel Zucker essen, weil wir zu viel zuckerhaltige Getränke essen, weil wir zu viel Industrieprodukte essen, weil wir zu viel Weißmehl essen, weil wir zu wenig Sport machen, weil wir zu wenig pflanzliche, hochwertige Nahrung zu uns nehmen, weil wir einen Proteinmangel, pflanzlichen Proteinmangel haben, weil wir zu viel rauchen, zu viel Alkohol trinken. Der einzige Grund dafür. Weil unser Stoffwechsel entgleist ist. Und dann hat man immer so einen Marker im Blut, die Triglyceride, das sind dieses Blutfett. Und das ist dann erhöht zusammen mit dem LDL-Cholesterin. Zum größten Teil wird Cholesterin nämlich zu 75% in der Leber produziert. 25% nehmen wir aus der Nahrung auf. Wir haben schon oft darüber gesprochen, sehr wichtig, Hanföl, Leinöl, hochwertige Fettsäuren. Und nicht diese tierischen, gehärteten Industriefette, die Triglyceride, dieses Blutfett in die Höhe schießen lassen. So, hier ist eigentlich das gleiche Prinzip. All diese Medikamente haben eigentlich fast das gleiche Prinzip. Auch Simvastatin blockiert in der Leber ein Enzym, sodass Cholesterin nicht mehr hergestellt werden kann. Wow. Jetzt produzieren wir kein oder nur noch wenig Cholesterin. Wie gesagt, wir haben sehr wichtiges Cholesterin, wie das High-Density-Lipoprotein, was sehr wichtig ist, was Blutfett aus unserer Blutbahn wegnimmt. Cholesterin ist auch sehr entscheidend, zum Beispiel zum Zellaufbau. Ja, Milliarden Male, Billionen Male finden Zellteilungen statt in jeder Minute in unserem Körper. Und die brauchen, wenn eine neue Zelle gebildet werden soll, haben die eine Zellwand, und diese Zellwand besteht aus Fetten, aus Cholesterin. Wenn wir die jetzt nicht mehr haben, können wir auch keine neuen Zellen mehr aufbauen. Die Auswirkungen von solchen Medikamenten sind verheerend. Ja, die Nebenwirkungen sind Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nervenschädigung, Muskelerkrankungen, Anämie, das ist die Blutarmut. Ja, logisch. Überall, wo ich Zellen aufbauen muss und nicht mehr kann, weil mir das Cholesterin für meine Zellwand fehlt, habe ich einen Mangel. Ja, und eine Blutarmut genauso. Rote Blutkörperchen werden produziert. Dafür brauchen wir Proteine, dafür brauchen wir Vitamin B12, dafür brauchen wir Eisen. Ja, und wenn ich jetzt nur noch wenig Cholesterin im Körper habe, dann kann ich diese Zellen nicht mehr in ausreichendem Maße herstellen. Ja, Lungenentzündung, Depression, sehr interessant. Depression genau deswegen, weil unser Nervensystem hat Neurotransmitter, Serotonin, Dopamin, haben viele bestimmt schon mal gehört, diese Glückshormone, sagen viele dazu, können jetzt auch nicht mehr in ausreichendem Maße produziert werden. Was heißt das? Na, natürlich wird unsere Stimmung dadurch beeinflusst und beeinträchtigt. Natürlich landen viele Menschen in einer Depression, weil auch diese Neurotransmitter nicht mehr aufgebaut werden können, wie wir sie eigentlich bräuchten. Und wo wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo wir jetzt sprechen, ist zum Beispiel, wir haben jetzt einen Wirkstoff hier drin, der dafür sorgt, dass das Enzym in der Leber blockiert wird und wir nicht mehr genügend Cholesterin herstellen können. Simvastatin zum Beispiel enthält noch was anderes. Titandioxid. Das ist ein Schwermetall. Und über Schwermetalle haben wir jetzt oft genug gesprochen. Das sind Stoffe für unseren Körper. Aluminium, Blei, Arsen, Quecksilber, Titandioxid. Die haben sowas von nichts in unserem Körper verloren. Und da muss man fragen, warte mal, Titandioxid, was macht das in dem Cholesterinsenker? Wofür brauche ich das da? Die lagern sich in unserem Körper an, die können wir ganz, ganz schwer nur austransportieren. Die irritieren unser Nervensystem, die legen Entzündungen an unserem Nervensystem, die zerfressen unseren Nerv. Nur mal so nebenbei. Immer mal darüber Gedanken machen, was könnte eigentlich noch da drin sein in so einem Medikament, was neben dem eigentlichen Cholesterinsenker noch ein viel größeres Problem sein könnte. Auf Platz 7 steht Bisoprolol, das ist auch ein Beta-Blocker, auch 14,1 Millionen Dosen. Wir bewegen uns immer noch in unfassbaren, also wir bewegen uns immer noch bei ungefähr ein Sechstel der Bevölkerung, 14,1 Millionen. Auf Platz 8 steht Amlodipin mit 11,6 Millionen Dosen. Ich gehe mal auf die ein, die so eine andere Wirkweise haben. Also wir hatten jetzt Cholesterinsenker, wir hatten jetzt Beta-Blocker, wir hatten ACE-Hämmer, wir hatten Schmerzmittel, wir hatten Antibiotika. Amlodipin ist ein sogenannter Calcium-Antagonist. Ein Antagonist ist immer ein Gegenspieler in der Medizin. Klassisches Beispiel, Bizeps, Trizeps zum Beispiel. Ja, strecken und beugen im Arm. Der eine streckt, der andere beugt. Und So besteht eigentlich alles, fast alles im Körper aus solchen Gegenspielern. Wie auch in der Welt immer, also kalt und warm, hell und dunkel, solche Geschichten sind halt auch immer Gegenspieler, Gegensätze. Und im Körper ist es nichts anderes, wie ich schon oft gesagt habe, wir sind Teil dieses Systems und bei uns im Kleinen ist es so wie im Großen und im Großen so wie im Kleinen. Ein Calcium-Antagonist, um den Blutdruck zu senken. Was hat Calcium mit der Blutdrucksenkung zu tun? Unser Herz, wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge, wird erregt durch unser Nervensystem. Das Herz ist ein Muskel, der muss schlagen, der muss kontrahieren und sich erschlaffen, um Blut durch unsere Blutbahn pumpen zu können, um Druck aufbauen zu können. Dafür braucht das Nervensystem eine Erregung von diesem Muskel. Das macht das Nervensystem über Aktionspotenziale. Aktionspotenziale sind eigentlich elektrische Pakete, die durch unser Nervensystem laufen. Und die werden immer geschickt über verschiedene Spannungen, die kreiert werden. Und Calcium ist da sehr dran beteiligt. Die Erregung vom Herz zum Beispiel erfolgt über spannungsgesteuerte Kanäle und da ist Calcium sehr entscheidend. Also Calcium strömt dann in die Nervenzellen ein, dann kommt eine Erregung, unser Herz kontrahiert und erschlafft sich wieder. Jetzt haben wir einen zu hohen Blutdruck und nehmen diesen Calcium-Antagonisten. Der verhindert jetzt, dass Calcium in unsere Zellen einströmen kann. Das heißt, unser Herz wird nicht erregt oder nur in viel geringerem Maße. Nicht erregt stimmt natürlich nicht, weil sonst wird der Patient direkt tot umfallen. Aber man nimmt die Menge der Calciummoleküle, die in die Zelle wollen, einfach weg. Also man verringert die. Man blockiert einen Teil dieser Kanäle. Kann das Herz nicht erregt werden, siehst du, zack, gelöst. Blutdruck ist nicht mehr so hoch. Es gibt allerdings auch, dass es auch noch andere Zellen im Körper gibt, die Calciumkanäle haben und die eine Wichtigkeit haben, spielt dabei natürlich keine Rolle. Unser Hormonsystem zum Beispiel, die Produktion von Neurotransmittern zum Beispiel, wie eben schon gesagt, Dopamin, Serotonin, unser Hormonsystem in der Produktion der ganzen Hormone. Ja, bei wie vielen Menschen ist dieses Hormonsystem entglitten? Und so Calcium-Antagonisten, nimm es einfach weg. Unser Muskel zum Beispiel, ja, natürlich, unser Muskel wird auch über spannungsgesteuerte Kanäle angesteuert. Wir haben in der elektromagnetischen Felderfolge darüber gesprochen, dass künstliche elektromagnetische Frequenzen, zum Beispiel Wireless 2,4 GHz, dafür sorgt, dass Calciumkanäle sich öffnen. Das ist jetzt in die andere Richtung. Da wird unser Herz in einen Spannungszustand versetzt, der auch nicht natürlich ist, weil diese Kanäle die ganze Zeit geöffnet werden. Das heißt, die Ruhe ist quasi gar nicht mehr möglich. Es entgleist einfach. Normalerweise, Calcium strömt ein, Calcium strömt wieder aus. Ne? Erregung, Erschlaffung. Jetzt kommt aber, Calcium strömt ein, irgendwann strömt man wieder ein bisschen raus und dann strömt es wieder ein. Und unser Nervensystem muss irgendwie gucken, dass es die Erregung des Herzens gleichmäßig hält. Und deswegen leiden so viele Menschen unter Herzrhythmusstörungen auch. Auch unter hohem Blutdruck. Das hat sehr, sehr viel mit elektromagnetischen Feldern zu tun. Habe ich letztens schon darüber gesprochen, plötzlicher Herztod. Muss man sich elektromagnetische Felder mal ganz genau anschauen. Weil wenn die Calciumkanäle öffnen, was sie nachweislich tun, gibt es genügend Arbeiten zu, dann ist es definitiv der Fall, dass die eigentlich unser Leben gefährden. Ja, es gibt da noch so, Platz 9 ist Diclofenac, ja. Ist ähnlich wie zum Ibuprofen. Das sind alles Riesenunternehmen, Bayer, ne? Die ganze Aspirin-Serie. Ich glaube, die machen einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Was für Zahlen. Es verhungern Menschen auf der Welt. Es gibt Menschen in Deutschland, die haben nicht genug, die kommen nicht über die Runden. Die müssen jeden Tag gucken, dass sie irgendwie mit einer fünfköpfigen Familie um die über die Runden kommen. Und da, hier wird ein System, ein Geldwaschsystem erschaffen auf der anderen Seite, was einfach nur noch krank ist. 1,9 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich ausgegeben, alleine für Erkältungsmedikamente, wie zum Beispiel Gripostat C. Das ist das am meisten verkaufte Erkältungsmedikament. Rezeptfrei, wohlgemerkt. Das ist einfach nur eine Mischung aus Paracetamol und Koffein. Paracetamol ist ähnlich wie Ibuprofen, ein Schmerzmittel. Und Koffein, was Koffein ist, weiß jeder. Ich habe also ein Schmerzmittel und ein Aufputschmittel zugleich. Hab Schnupfen, hab Husten, nehme ich den Schmerz weg, putsch den Körper künstlich auf, sag morgen, super, geht mir gut. Unterdrückung nennt man das. Unterdrückung. Die Symptome werden unterdrückt, die sind aber nicht weg. Die sind weiterhin im Körper. Der Auslöser, der Grund für diese Symptome ist weiterhin im Körper. Und irgendwann zahlt man die Rechnung. Irgendwann zahlt man die Rechnung. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wirklich so einer Kneipe gibt es auch immer die Deckel. Können Sie auf meinen Deckel schreiben? Und ihr sagt 5 Jahre lang, können Sie auf den Deckel schreiben, können Sie auf den Deckel schreiben, können Sie auf den Deckel schreiben. Irgendwann kommt er nach 5 Jahren und dann sind da 5.000 Euro auf dem Deckel. Und genauso ist es auch. Es kommt doppelt und dreifach zurück. Das sind die Gesetze, die einfach gelten in unserem Körper und auch in der Rest der Natur. Wir können das System nicht bescheißen. Wir können das nicht mit Lügen bescheißen. Es geht nicht. Und es ist auch einfach nicht erstrebenswert. Anderes Thema zum Beispiel ist Nasensprays. Nasensprays ist ja wie Rauchen. Das ist ja eine Abhängigkeit bei Menschen, das ist ja überhaupt gar nicht mehr normal. Dann die Schleimhaut in unserer Nase, Schleimhaut überall, hat viel mit Wasser zu tun, ist mit ganz, ganz kleinen Flimmerhärchen besetzt, die Partikel abfangen, die da nicht hingehören, damit wir sie wieder abniesen können zum Beispiel. Ja, da wurde doch jetzt in den letzten 18 Monaten immer erzählt, kann man einatmen und zack, ist das Virus direkt durch bis in die Lunge. Niemals, niemals passiert das in irgendeiner Form. Da ist so viel Schleimhaut und so viele Flimmerhärchen davor, die das abfangen. Da sind so viele Immunzellen auf unserer Schleimhaut, die schon in der Nase alles abfangen, was da entsteht. Ja, und jetzt gehen Menschen hin und nehmen dieses Nasenspray aus den Gründen, weil sie übersäuert sind. Erster Grund, ja, ist die Schleimhaut die erste, die sich meldet bei Übersäuerung. Wie der Darm. Ist in der Nase wie im Darm. Gleiche Schleimhaut quasi. Weil sie zu wenig Wasser trinken. Unsere Schleimhaut trocknet Eis aus. Diese feinsten Kapillare, von der ich in der letzten Folge gesprochen habe, die gehen bis in die Schleimhaut in der Nase. Wenn da kein Wasser mehr ankommt, wenn da keine Nährstoffe mehr ankommen, sodass die Schleimhautzellen versorgt werden, was passiert? Natürlich, die verhungern am langen Arm. Ja, und dann nehmen die Menschen das, nehmen zum Beispiel Nasenduo von Ratio Farm, jährlicher Umsatz 27 Millionen, nur für Nasenspray. Und da sind da Wirkstoffe drin, die die Blutgefäße in der Schleimhaut zusammenziehen lassen. Das heißt, die Nase, die Schleimhaut schwillt ab und man hat das Gefühl, ich kann wieder besser atmen. Funktioniert super. Aber Abschwellung heißt, dass diese Blutgefäße verschlossen werden. Kommt kein Wasser mehr an, kommt keine Nährstoffe mehr an, kommt kein Sauerstoff mehr an. Und ein weiterer Stoff, der da drin ist, ist Dinatriumhydrogenphosphat. Das ist ein Abführmittel und das hat stark wasserbindende Eigenschaften. Was heißt das? Und das weiß jeder, der Nasenspray schon mal über einen längeren Zeitraum genommen hat. Die Nase, die Schleimhaut in der Nase trocknet aus, die stirbt ab. Nasenbluten und so weiter an der Tagesordnung. Kümmert euch um die Ursache von sowas. Und die Ursache, glaubt's mir, sie liegt immer im Bereich der Ernährung. Alle Menschen, die eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung zum Beispiel, kann ich euch blind sagen, die Menschen sind übersäuert ohne Ende, die Menschen ernähren sich nicht gesund, die Menschen bewegen sich nicht, die Menschen haben nicht genug Wasser, die rauchen, die trinken zu viel Alkohol. Wirklich immer das Gleiche. Es ist einfach. Es wird immer kompliziert dargestellt. Man muss 17 Jahre studiert haben. Muss man nicht. Es ist ganz easy, das zu verstehen. Eine sehr gute Alternative für Menschen, die darunter leiden, oder auch generell, ich mache das auch einmal die Woche mindestens, ist eine Sohle-Nasenspülung. Ich habe letztens darüber gesprochen, Sohle anzusetzen. So ein Salzkonzentrat. Ja, einfach Himalaya-Ursalz zum Beispiel, 3 Esslöffel in 500 Milliliter Glas machen, mit Wasser auffüllen und stehen lassen. Und einen Tag später hat man so ein Sohle-Konzentrat. Und dann gibt es diese Nasenduschen und dann kommt so ein Teelöffel auf die Nasendusche, Wasser rein. Muss man ein bisschen trainieren. Ja? Ein Loch rein, die Zunge gegen den Gaumen drücken und dann einfach durchlaufen lassen. Die Löcher sind miteinander verbunden, das läuft auf der anderen Seite dann wieder raus. Ist super für die Schleimhaut. Die bekommt dann die Salze, die Mineralstoffe, die die Schleimhaut braucht. Die wird wieder befeuchtet. Sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja, so viel zu Medikamenten. Ich glaube, bei jedem Medikament, wenn man die Wirkweise darlegt, sollte jedem klar sein, hier kümmert sich niemand um die Ursache. Hier wird sich immer um Symptome gekümmert, um die Ursache weiter dazuhalten und weiter Geld verdienen zu können. Ja, und wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir unseren Körper verstehen. Weil zu wenige Menschen verstehen ihren Körper. Und das ist absurd, weil wir in diesem Körper leben. Und ich glaube, kaum jemand würde freiwillig ACE-Hemmer oder Calcium-Antagonisten oder Beta-Blocker oder Cholesterinsenker nehmen, wenn man ihm sagen würde, pass auf, mach mal das hier 4 Wochen und guck mal, was dann passiert. Ja, und mit dem Wissen, was es wirklich macht und was das für Gefahren mit sich bringt. Da sagen dann immer, wir leben so lange heute. Ja, super, super. Fängst mit 35 an, Blutdrucksenker oder Blutverdünner, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Blutverdünner. Ja, Aspirin zum Beispiel. Ist ein klassischer Blutverdünner, kann ich so kaufen. Höp. Aspirin, Blutverdünner, Dankeschön. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ja, wir müssen, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, wir müssen versuchen, das Wissen auch zu verbreiten unter Leuten, wenn wir was wissen, das nicht zurückzuhalten, sondern Menschen auch bis zu einem gewissen Punkt, wo sie es erlauben oder wenn sie sich, sagen wir mal, offen zeigen, den Menschen dann auch Input zu geben. Und wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Dann tragen sie immer noch die eigene Verantwortung für ihr Leben. Aber wir müssen versuchen, dahin zu kommen, diese Abläufe im eigenen Körper zu verstehen und zu verstehen, was Medikamente sind und was die mit uns machen. Die machen uns krank. Generell, Gesundheit kommt von innen. Gesundheit kommt von innen. Gesundheit kann nicht von außen kommen. Unser Körper ist so eine Maschine. Das hört sich jetzt sehr plastisch an. Aber das ist so ein intelligentes System. Der Körper hat so viel Energie. Und der Körper hat Selbstheilungskräfte, wenn man die Voraussetzungen dafür schafft, die sind unglaublich. Ja, es entsteht ein Problem in uns, aus bestimmten Gründen, weil wir uns zu sauer ernähren, weil wir keinen Sport machen, weil wir zu viel Zucker essen, weil wir zu viel Weißmehl essen, weil wir zu viel tierische Lebensmittel essen. Da entstehen Probleme. Wir übersäuern, es entstehen Symptome. Ja, wenn wir das ändern, wenn wir den pH-Wert in unserem Körper ändern, dann schaffen wir aber wieder die Basis für Heilung. Und dann sagt der Körper sofort, danke, und stellt die Balance wieder her. Im Englischen sieht man das immer gut. Ja, englisches Wort, disease, dis-ease. Ease ist die Leichtigkeit. Und eine Dis-Ease ist, wenn dir die Leichtigkeit verloren geht. Ja, wenn man aus der Balance ist. Nichts anderes ist Krankheit. Wir sind aus der Balance. Jeder, der unter einer Krankheit leidet, ist auf einer Ebene aus der Balance. Sehr, sehr oft im Säure-Basen-Haushalt. Es gibt dann natürlich noch seelische Komponenten und emotionale Traumata, die man auch immer gleichzeitig mitbeleuchten muss, für sich persönlich. Oder auch mit professioneller Hilfe, wo Energie blockiert ist und wo irgendwo ein Schmerz sitzt, der sich so manifestiert. Aber mit dieser Veränderung des pH-Werts im Körper hat man schon sehr, sehr viel erreicht. Es gibt einen sensationellen Quote von Dr. Sebi. Ich weiß nicht, wie viele von euch Dr. Sebi kennen. Das war jemand, der hat viele Menschen von AIDS geheilt. AIDS ist ein eigenes Thema. Ja, will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, aber ja, ihr könnt es euch schon denken, wenn ich das so anklingen lasse, was mit AIDS los ist. Aber der hat Leute davon geheilt und da gab es dann auch Gerichtsverfahren, wo er von dieser Industrie angeklagt wurde, weil er behauptet hat, AIDS geheilt zu haben, was ja nicht geht. Geht doch nicht. Wir entscheiden, wie man AIDS heilt. Wir entscheiden, wie man medikamentiert wird über 30 Jahre, obwohl man noch gar kein Symptom hat. Ja, und dann ist er verschwunden, sagen wir mal so, er ist verschwunden von dieser Welt. Und der, von ihm kommt dieses Zitat, a society that keeps cures a secret so they can continue to sell medication for huge profits is not a real society, but a huge mental asylum. Was so viel heißt wie eine Gesellschaft, die Heilmittel geheim hält, um mit Medikamenten große Profite zu erzielen, ist keine wirkliche Gesellschaft, sondern ein riesiges mentales Irrenhaus. Und genauso empfinde ich das auch. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Menschen unter chronischer Medikation stehen, wie viele Menschen in einem Scheinzustand sind, wie viele Menschen tagtäglich vergiftet werden, wie vielen Menschen tagtäglich die Klarheit fehlt, wie viele Menschen tagtäglich nicht das wahre Potenzial ihres Körpers abrufen können. Das ist Wahnsinn, auf allen Ebenen. Ja, die geistige Klarheit, jetzt zum Beispiel, man merkt es an allen Ecken und Enden. Ja, die Leute sind wie ferngesteuert, die sind konditioniert, denen wird Angst gemacht. Immer, seit Jahrzehnten. Immer geht es um Angst. Funktioniert immer. Wir haben Angst vor Erregern, wir haben Angst vor unheilbaren Krankheiten, wir haben Angst vor dem Tod, wir haben Angst davor, von sozialen Geschehen ausgeschlossen zu werden. Ja, wenn man sich jetzt positioniert und sagt, hey, irgendwas ist ja komisch an dieser Pandemie, dann ist man direkt, Aluhut, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Da haben viele Leute Angst vor. Ja, mir ist das wurscht. Ja, ich habe in meinem Leben auch durch den Fußball so viel in die Richtung erlebt, dass mir das eigentlich relativ egal ist. Weil ich weiß, was dahinter steht und ich auch die Zusammenhänge des Körpers kenne, um zu wissen, dass das alles sicher nicht wahr sein kann. Und das, das macht uns blind. Wir haben keinen Durchblick mehr. Wir werden von der Lösung ferngehalten, wie bei den Medikamenten. Ja, man hat einen leichten Bluthochdruck und der Arzt sagt, ab morgen Blutdrucksenker. Anstatt erstmal zu sagen, okay, ich kümmere mich mal darum, ich beschäftige mich damit, ich hole mir eine zweite Meinung, ich frage vielleicht jemanden, der einen ganzheitlichen Ansatz hat. Nein, die Leute sind damit zufrieden. Blutdrucksenker, danke, Problem gelöst, meine eigene Verantwortung ganz weit weggeschoben, habe ich nichts mit meinem eigenen Körper, habe ich doch nichts zu tun. Hört sich absurd an, aber so empfinde ich das ganz extrem. Bei Fragen gerne an tobias.levels@healthresolution.de. www.healthresolution.de ist die Website. In meinem eigenen Shop könnt ihr bei www.mae.de vegane Lebensmittel bestellen oder Saftkuren, Smoothiekuren, Clean Eating. Freue ich mich immer drüber. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne Anregungen zu Episoden, zu Themen, die wir behandeln sollen, nicht zögern. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns zur Episode 25 zurück. Bis dahin, alles Gute.